Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die French Open haben in den letzten Wochen die Schlagzeilen des Tennis-Journalismus beherrscht, aber auch auf der Challenger-Tour war eine ganze Menge unterwegs und das wollen wir hier in der neuen Ausgabe von Challenger Corner Powered by Chip and Charge aufbereiten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies, wie immer bei der Challenger Corner mit dabei, der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Hallo Andreas.
Hast du von diesem wilden Tanz in Paris überhaupt was mitbekommen in deiner Zeit?
Na, selbstverständlich. Es war ja das bestbesetzte Challenger-Tour-Event in den letzten 30 Jahren.
Ja, das war es tatsächlich. Wir können mal von vornherein gleich darauf sprechen, weil wir wollen gleich über Heilbronn, / Bad Rappenau sprechen und über Chișinău, wo zwei Challenger-Turniere in den letzten Wochen stattfanden. Ihr habt in Bad Rappenau kein Finale gehabt, wegen Verletzung und wegen eines Walkovers im Finale. Wurde in Bad Rappenau ein Public Viewing aufgebaut? Für das French Open Finale.
Ja, tatsächlich. Es gab da so einen kleinen, es ist eine relativ große Anlage und da ist auch eine große Leinwand gleich am Eingang und man konnte dann dort tatsächlich dann noch das Finale der French Open anschauen. Überleg gerade, wann wir fertig geworden sind. Ja, das hat auf jeden Fall noch gedauert. Auf meiner Heimfahrt habe ich den Rest noch gehört. Also das hat sie ja noch ein bisschen hingezogen, glaube ich, bis zum 7-8 oder sowas war das ja, glaube ich, noch. Und ja, das konnte man schauen. Wir haben aber auch, muss man sagen, noch schnell reagieren können. Wir haben noch ein Exhibition-Match gemacht. Das heißt, Emilio Nava, der Sieger war des Necker Cups, der war relativ entspannt. Der konnte dann noch mit den beiden Doppelfinalisten, die dort gespielt haben, oder Doppel-Champions, dann noch jeweils ein kleines Exhibition-Match machen. Und wir haben auch noch eine One-Point-Challenge veranstaltet. Also das heißt, wir hatten dann auch noch ein paar Zuschauer, die dann mit Emilio Nava spielen konnten und gab dann auch ein paar kleine Preise. Und ja, war natürlich, glaube ich, eine tolle Geschichte für die, mal gegen einen Top-100-Spieler zu spielen. Hat man ja auch nicht alle Tage.
Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Du warst in der letzten Woche beruflich am Einsatz in Bad Rappenau beim Challenger. Wir haben ja eigentlich jedes Jahr, seitdem es die Challenger Corner gibt, über dieses Turnier gesprochen, weil du seit ewigen Zeiten dann auch schon mit involviert bist. Als Stadionsprecher, als jemand, der für die Unterhaltung sorgt auf dem Platz.
Ja, genau. Das war das für mich natürlich auch eine neue Erfahrung. Hatte ich bisher noch nicht, dass es kein Single-Finale gab. Wir hatten ja das Doppelfinale zuerst und dann ja, war dort dann die Siegerehrung, es kam der Supervisor und ich habe schon mal irgendwas ist los und ich habe noch angekündigt, jetzt kommt dann gleich das Einzelfinale und dann hat es gesagt, naja, der kann nicht und dann natürlich schnell überlegen, was machen wir jetzt und war wirklich toll, dass dann die zwei Doppeljungs da noch mit dabei waren und Emilio vor allem auch so entspannt war und da noch wirklich eine große Show abgeliefert hat, das war fürs Turnier und natürlich für die Zuschauer toll, weil wir hatten tolles Wetter, hätten zwar am Ende tatsächlich ein bisschen mehr Zuschauer da sein können, aber nichtsdestotrotz ist natürlich immer schade für so ein Turnier, wenn es dann nicht ausgetragen werden kann. Und ja, du hast ja gesagt, es lief ja parallel noch ein anderes Match und das ist natürlich schon toll, wenn dann die Leute kommen und sich das Challenger-Finale eigentlich anschauen wollen und dann kann nicht gespielt werden. Man muss auch sagen, Luka Mikroš, der kam dann auch auf den Platz, hat das auch noch selber erklärt, warum er nicht spielen kann, eben aufgrund einer Schulterverletzung nicht antreten konnte, hat sich also auch vor das Publikum da gestellt und ja, ist natürlich schade, aber ich glaube, wir haben es dann so halbwegs ganz gut gerettet.
Wir werden gleich auch noch Luka Mikroš im Interview erleben, wollen aber als erstes mit dem Interview mit Marco Topo anfangen. Marco Topo ist ein junger deutscher Spieler, der mal für den serbischen Verband gespielt hat, dann auch so ein bisschen in der Novak Djokovic-Schule dabei war, aber seit ein paar Jahren für den deutschen Verband spielt. Und der hat in der ersten Runde gegen Lorenzo Giustino gewonnen und dann in der zweiten Runde ist er Emilio Nava, dem späteren Sieger, unterlegen. Und Marco Topo haben wir im Interview.
Marco, hallo, die erste Frage wurde vorgegeben. Wie ist es wieder hier zu sein?
Ja, auf jeden Fall schön, immer in Deutschland zu spielen. Ich habe auch gute Erinnerungen vom letzten Jahr noch, Halbfinale gespielt hier, von daher. Ich fühle mich wohl, ich hoffe, ich kann wieder dieses Jahr auch gut spielen und mal schauen, was passiert.
Kurz noch eine Frage zu letzter Woche. Bisschen windig.
Ja, bisschen ist untertrieben, würde ich sagen. War schon sehr, sehr schwere Bedingungen dort, aber ja, das war mehr ums Mentale, würde ich sagen. Es war vom Tennis hat es jetzt nicht so viel zu tun gehabt.
Wie fandst du aber die Anlage? Ich meine, es ist ein neuer Komplex gewesen. Wie hat es dir gefallen?
Ja, es war eigentlich, die Anlage an sich war eigentlich ganz gut, aber wir waren schon auf so einem Feld, glaube ich, oder so. Das war ja weit und breit war nichts. Deswegen war es auch, glaube ich, so windig. Aber an sich eigentlich, die Anlage war eigentlich ganz schön.
Wie waren die Bedingungen, jetzt mal abgesehen vom Wind, kannst du noch ein bisschen was sagen zu den Courts? Wie fandest du es?
Eigentlich fand ich es ganz gut. Ich habe eigentlich den Ball eigentlich gut gespürt. Der Wind hat dann halt alles durcheinander gebracht, aber eigentlich die Bedingungen waren eigentlich ganz gut.
Jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen Halbzeit fast der Saison. Wie schaut vielleicht so ein kleines Fazit aus?
Ja, meine Saison zurzeit läuft sehr, sehr schlecht. aber ich war auch lang verletzt. Jetzt nach der Verletzung bin ich echt schwer reingekommen. Ein paar erste Runden jetzt verloren, aber im Tennis kann sich das natürlich schnell drehen. Eine gute Woche, ein gutes Match und dann ist man wieder drin.
Jetzt haben wir eine Frage noch. Wir haben diese Woche sehr viele Challenger-Turniere. Wir haben zum Beispiel auch Perugia als, sag jetzt mal, Konkurrenzturnier in dieser Woche. Gut für euch Deutsche, wahrscheinlich die Priorität nach Heilbronn, Bad Rappenau zu kommen. Aber findet ihr sowas etwas besser oder ist das manchmal noch so ein bisschen so Qual der Wahl? Wo geht man vielleicht hin?
Ja, ich würde sagen, jetzt so, vor allem in meinem Ranking jetzt, würde ich sagen, guckt man dann schon eher, wo man reinrutscht und wo man eher ins Hauptfeld kommt. Aber ich bin so einer, ich mag sowieso mehr in Deutschland Turniere zu spielen. Von daher ist bei mir, also falls ich jetzt in beiden reinkomme, dann will ich immer Deutschland.
Letzte Frage von mir. Was können wir erwarten von dir die Woche? Blick aufs Draw schon geworfen?
Ja, genau. Ich spiele gegen den gleichen, gegen den ich erste Runde gespielt habe in Moldawien. Ja, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und hoffen, dass ich mein Resultat von letztem Jahr wiederholen kann, wenn ich sogar noch besser spiele.
Super, vielen Dank.
Vielen Dank, Dankeschön.
Bei Marco Topo lässt der Durchbruch noch so ein kleines bisschen auf sich warten. Er kämpft so ein bisschen Richtung Top 200 zu kommen, auch dann die Grand Slam-Qualifikationen mitzumachen. Was hast du für einen Eindruck von ihm? Du hast ihn ja auch, glaube ich, in Chisinau gesehen, oder?
Ja, genau. Also wir haben auch am Anfang noch über Chisinau gesprochen. Das Lustige war, er hat zweimal gegen Lorenzo Giustina in der ersten Runde gespielt, in Chisinau genauso. Da hat er noch verloren gehabt, hat sich also dann die Woche drauf in Bad Rappenau revanchieren können. Gegen Emilio Naba kann man verlieren. Das ist in Ordnung, lief in dem Fall auch noch ein bisschen auf dem Nebenplatz. Ich glaube, er ist auch so einer, der gerne auch auf größeren Plätzen ein bisschen spielt. Schon einer, der auch ja so ein bisschen Spotlight benötigt. Er ist natürlich manchmal noch ein bisschen ungehalten, obwohl ich finde, dass er in den letzten Jahren da auch ein bisschen ruhiger geworden ist. Na, war ja schon einer, der auch bekannt dafür war, gerne mal so richtig zu explodieren auf dem Platz. Ja. Das, finde ich, hat er inzwischen ganz gut im Griff. Ja gut, spielerisch ist es immer das Gleiche, würde ich behaupten, bei den Spielern in diesen Regionen. Es geht um die Konstanz. Mhm. Die schaffen das halt 3-4 Matches dann irgendwie vielleicht mal auf den Punkt zu bringen, aber beim 5., 6. halt dann eben nicht mehr. Und darum geht's für die meisten in diesen Regionen, daran zu arbeiten. Und ja, wenn das bei ihm dann der Fall ist, dann hat er schon viele Anlagen, weil er hat schon ein relativ druckvolles Spiel. Ich finde, er hat auch eine ja, gute Mentalität auf dem Platz und dementsprechend sehe ich ihn da auf jeden Fall weiter vorn als das, was er im Moment das Ranking da gerade eben auch hergibt.
Marco Topo hier in der zweiten Runde ausgeschieden. Ich bin sehr gespannt, ob er diesen Sprung dann Richtung Top 150, vielleicht Top 100 dann auch schaffen wird. Ich denke ja, das ist dein großes Ziel bei diesem Turnier. Marco Trungeliti war hier zum Beispiel an 1 gesetzt. Der hat ja auch bei den French Open schon eigentlich einen ganz guten Auftritt gehabt. Hatte sie zum ersten Mal in seiner Karriere die Top 100 erreicht mit 36 Jahren. Das ist einer der Journeymen, die wirklich spät noch zu diesen Ehren des Top 100 Spielers gekommen sind. Diego de Dura mal mit dabei. Jan Czojnski, der in den letzten Monaten enorm gutes Tennis gespielt hat und jetzt an den Top 100 kratzt. Aus Deutschland waren sehr viele Spieler mit dabei, aber ins Finale haben es dann Luka Mikroth und Emilio Nava geschafft. Und Luka Mikroth, den hattest du im Interview. Der musste wegen einer Schulterverletzung im Finale aufgeben, hat aber vorher einen wirklich richtig guten Lauf gehabt. In seinem ersten Einzel gegen Alex Marti gewonnen, dann gegen Jan Czojnski, gegen Marvin Möller im Viertelfinale und im Halbfinale gegen Diego de Dura. Jeweils, beziehungsweise gegen Diego de Dura in 2 Sätzen durch. Und Luka Mikroth, das ist ein ganz interessanter Spieler. Den können wir uns jetzt auch nochmal anhören im Interview mit Florian hier.
Luca, first of all, thanks for your time. Good match today. It was a pretty tough one. How was it on court today?
Hi, thank you very much. Yeah, it was a tough match. I would say even long for a two-setter. Well, I'm coming back from the injury still, so every match for me now it's very difficult. I don't know what to expect really, but I'm very happy with the win. It was a very good opponent. I didn't know much about. I didn't see him much, but he played well. I was playing well. I think what made the biggest difference was maybe my game in the crucial moments. I think I played well. And in the end, you know, it was very close, but those crucial moments were the difference.
You already mentioned that you didn't play too many tournaments this year. What happened? What kind of injury was it? And how do you feel physically right now?
Well, shortly I was on the tournament and I fell on my back. I slipped and fell on my back with my arms extended, and my scaphoid bone in my left wrist was fractured. And not get too much into the injury. It's a really long process to come back and to heal. So I started a week before Roland Garros. Was my first tournament, but I still wasn't really fit. Let's say about this time I'm on 90%. But you know, it will take time for me to get into, you know, the match zone and everything with the tournaments. I was 3 months only at home, so it's difficult, but I'm very happy to be here.
When you say you're at home, where are you based? Can you tell us a bit about your practice situation in general?
Well, I'm based in Zagreb, but I'm from Split. I'm occasionally also in Split, but 75% of the time I'm in Zagreb. I'm living there alone, so there is a lot of other guys that are over there. It's for me better for practice than in Split. Way more players, also easier to travel and everything. You know, when you practice with Cilic, Ćorić and other guys who are, you know, big faces, it makes a difference.
I think Matej is also there, right?
Yes, Matej is from Osijek, but he also, from last year, he's in Zagreb. We are very good friends, we've known each other a long time. Mili Poličak also happens to be in Zagreb often. Prijmić is also in Zagreb, so Gojo, very good guys that you can practice with.
Yeah, there are many good guys from Croatia. How do you see the current situation, tennis in Croatia in general?
Yeah, I think it's very good, especially now with Dino's, you know, breakthrough. I think it was just a matter of time. I know him and Mili from the kindergarten. We went to the same group, so we know each other 18 years. So I'm really happy for him, and I think, you know, Goyal was also top 100. He is now coming back from the injury. Cilic again is around, I don't know, 50 or 60. Me and Dodig are in top 200. So I think it's very good situation for Croatian tennis. Of course, we don't have a Wimbledon winner like we had with Goran, but I think it's okay like this.
Who was your role model when you were still younger, or when you started to play tennis?
Well, when I was really young, when I just started watching tennis, it was Roger Federer. I had tapes of Roger playing in 2000s with Sampras and other guys. So he was my role model. But as I got older, of course, and the story with Goran Ivanišević, I think it's, even if you're not Croatian, it's, you know, it's a big thing. So I would say Goran at one point. But if I wouldn't say tennis, it's from my favorite movie, Rocky. Okay. Rocky Balboa is my, I know it's a movie and everything, it's not, let's say, real, but on the camera, it's some things that are really real, like in, you know, in the movies and in real life. So he's my, let's say, role model for all the life and all the things, you know.
Are you a movie fan?
Yeah, big fan. My mom had a movie shop, so, okay. You know, a whole family is really into movies.
Okay, so what's your favorite one?
So I would say Rocky. Yeah. But if I would go away from that, we were just talking the other day of some good movies. I don't like to say one, but if I gotta really choose one, Shawshank Redemption would be my favorite one. But I'm a very big fan of Star Wars, so everybody know that. So let's say those two.
Are you also interested in other sports?
Yes, I like darts. A lot. I mean, sport. Some would argue that, but I think it's a sport. I'm very happy that this tournament here has a dartboard. I was playing a lot. So yeah, I like darts. I like football, especially because the city where I come from, it's very famous from football club Hajduk. So I'm watching a lot of football, and I used to watch a bit more before, but now not so much.
Who will win the championships in the US or Mexico, Canada?
I'm really looking forward. I think the whole Croatia, we are very, how should I say it, pumped for, you know, national team. I think they're playing today at 6, now in 1 hour. They're playing a friendly game against Slovenia, but for sure I'm going to watch, and yeah, I can't wait for the World Cup.
When you have to describe yourself as a tennis player, how would you describe yourself, and what are your strengths, what are your weaknesses on court?
Oof, I don't want to say too much. I'll just be very, you know, I guess I'm all around well. I wouldn't say I have too much weaknesses. Maybe some other guys know them. I wouldn't get too much into it. I think I can always, on my good day, I can beat most of the guys. Sometimes, you know, I can be unpredictable with a lot of stuff in good way and a bad way. But when I get the consistency and everything, I'm very dangerous.
What are your goals for this season?
Well, goals were way bigger when I was starting before the injury and everything. My goal is to, let's say, one goal that I will just be happy. It's not maybe a big deal, but if you look another way, it's a big deal. I would like to play Grand Slams again the next season. My goal for this year was to break top 100, but with current situation, I mean, it's not impossible, but you know, I always look to set my goals to be realistic, to not, you know, if I don't make it, then I'm in a bad mood or depression or whatever. So I'm just trying to make it realistic.
Finally, just three quick fires. What's your favorite surface?
Clay.
Favorite tournament?
Roland Garros.
Dream doubles partner?
Henry Squire.
The toughest opponent you faced so far?
Probably. Good question. Probably Prizmic.
Best city on tour?
Best city on tour. I want to see New York, so I can't say that, but Melbourne.
And finally, one word to describe yourself as a player.
That's a good question. Wait, I need to think. Creative.
Perfect. Thanks a lot. Voila.
Thank you much.
Luka Mikrut aus Kroatien. Das kroatische Tennis ja momentan nicht ganz so gut dabei. Marin Cilic nach wie vor. Von Borna Coric hat man jetzt schon länger nichts mehr gehört. Dino Prismic ist noch mit dabei, der für Furore gesorgt hat in den letzten Monaten. Es braucht mal wieder neue Spieler aus Kroatien.
Ja, also du hast ja schon ein paar genannt. Gut, Cilic ist natürlich jetzt nicht die Hoffnung.
Die Zukunftshoffnung.
Die Zukunft, ja. Das wird es bestimmt nicht mehr werden. Ähnliches gilt wahrscheinlich auch für Coric, aber Prismic ist ein Kandidat, der da, glaube ich, in den nächsten Jahren ganz weit vorne mitmischen wird. Ich sehe auch Luka Mikrut dort mit dabei. 22 ist er, zählt absolut zu den vielversprechenden Spielern seines Landes, ist jetzt unter den Top 200 auf jeden Fall trainiert. Ja, in Zagreb, und großes Ziel ist es dann natürlich hier eben auch in die Top 100 zu kommen, und hat ja in dem Fall auch schon zwei Challenger-Turniere gewinnen können, Braga gewonnen, Como gewonnen, und jetzt geht dann eben der nächste Schritt zu kommen, gilt es den nächsten Schritt natürlich zu machen. Er hatte auch eine Verletzung, muss man dazu sagen, das heißt, wurde ein bisschen zurückgeworfen. Er hat auch gesagt, während des Necker Cups hat er gesagt, 90% ist er im Moment.
Handgelenksverletzung, ne? 2 Monate.
Ja, genau. Und jetzt natürlich wieder einen Rückschlag erlitten. Also ich hätte auch gedacht, dass er das Finale tatsächlich gewinnen könnte. Das sind 100 Punkte, das ist ein 100er Turnier. Also da ist natürlich dann auch wieder einiges in der Weltrangliste dann für ihn, wäre da schon rausgesprungen. Und ich möchte auch noch vielleicht Matej Dodig erwähnen, der auch in Heilbronn, Bad Rappenau am Start war. Der ist sogar noch 2 Jahre jünger. Auch ein interessanter Spieler. Also da sind schon einige wieder mit dabei, und er hat es im Interview auch gesagt, also da findet sich auch gerade wieder so ein Pool von Leuten, die unter anderem dann auch von den ehemaligen Coaches von Cilic und so weiter trainiert werden. Also Kroatien hat eine große Tennistradition, sie haben viele Turniere, wo die Spieler auch antreten können. Dementsprechend sehe ich da schon einige und vor allem eben auch ein paar Junge, die dort jetzt in den nächsten Jahren dann wieder nach oben kommen werden. Mikroz, Dodik, sehe sie beide unter den Top 100, ehrlich gesagt.
Luka Mikroz 166 momentan in der Weltrangliste. Er ist noch davon entfernt, ein Ziel zu erreichen wie Emilio Nava. Der hat nämlich die Top 100 erreicht, ist auf Platz 85 momentan im Live-Ranking. Und der hat dieses Turnier gewonnen. Das hat er relativ souverän, möchte ich sagen. Er musste gegen Gideon Auden einen Satz abgeben, hat allerdings in der ersten Runde gegen Max Haukes gewonnen, dann gegen Marco Topo, dann gegen Den Auden, dann gegen Henry Squire im Halbfinale und hat dann das Finale per Walkover gewonnen. Also es war ein relativ ungefährdeter Turniersieg für Emilio Nava und den hattest du auch nach der Siegerehrung im Interview.
Emilio Nava, congratulations, champion of the NECA Cup 2026. Yeah, it was no final because your opponent had to withdraw from the match, but yeah. It's not the end you were hoping for. But tell us a bit about this week here in Bad Rappenau.
Yeah, I mean, it was an amazing tournament. Bad luck today. It's a bittersweet feeling for me. But it was an amazing amazing hospitality, the people, the volunteers, the ball kids, everyone that helped organize the Necker Cup. I mean, it's just amazing. And I had by far one of the weeks of the year that I had the most fun, you know, either playing video games inside or throwing the frisbee around. It was unbelievable.
And you always feel comfortable playing on German soil.
I love it. I love it. I absolutely love it. And I try to play when I can. I know they're playing Stuttgart here on grass in a little bit. I'm not playing that this year, but when I can go to, I played in Munich a few weeks ago, and I love Germany.
And it's your first title of the season. What does it mean to you?
It's a lot. It's a title. To do 5 matches in a row is never easy, but I'm just proud of myself and the work that I put through those matches to overcome some tough moments. And today I just got lucky.
And how will celebrations look like tonight?
Yeah, I wish there was a crazy party or something, but just a nice dinner and some ice cream. Yeah.
Perfect. Enjoy it. Thanks a lot, Emilio Nava.
Thank you so much. Dankeschön.
Emilio Nava, momentan fast die beste Zeit seiner Karriere. Er war schon mal auf 74, jetzt wieder auf 85. Und auch jemand, der auf Sand tatsächlich relativ gefährlich ist, der neben den Hartplätzen auch den Sand gut bespielen kann.
Ja, ich glaube, der hat fast alle seine Turniere auf Sand gespielt. Er hat ja mexikanische Wurzeln, kommt aus einer sportbegeisterten Familie. Die Mutter war selbst Profi-Tennisspielerin. Der Vater war ein Leichtathletik-Star, kann man schon sagen. Ich glaube, hat Olympische Spiele 1988 für Mexiko dort vertreten. Bruder Eduardo war Spieler, Diego, beide College-Tennis. Und nicht zu vergessen, sein Cousin Ernesto Escobedo, auch der. Ja. War ja ein ATP-Spieler. Also das ist eine riesen Sport- und Tennisfamilie. War ja auch lange Zeit an der Academy von Juan Carlos Ferrero.
Ja.
Und dementsprechend jetzt mit argentinischen Trainern unterwegs, hat so seine Base teils in Buenos Aires, teils in Florida. Und ja, also der ist auf Sand zu Hause. Und ich habe ihn dann auch gefragt, naja, war viel mit dieser südamerikanischen Community dort auch unterwegs. Wir hatten unser Presseraum, war direkt neben der Players Lounge, kann man sagen. Und die haben dann immer dort irgendwelche Videogames gerade gespielt. Und da war es immer sehr, sehr laut. Da ging es sehr lustig zu. Das war richtig, die Jungs hatten da richtig viel Spaß. Und die hat gemerkt, dass die sich wohlfühlen, hat es im Interview auch gesagt, kommt immer gerne nach Deutschland, funktioniert alles super. Und letztes Jahr 4 seiner 6 Challenger-Turniersiege, die er im Vorfeld hatte, letztes Jahr gewonnen. Und verbessere mich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, die waren alle auf Sand. Also dementsprechend, das ist natürlich schon ein Sandplatzspieler und der eben auf seinen, von seinen Wurzeln her natürlich diese südamerikanischen Gene dann natürlich mitbringt, fühlt sich aber natürlich als US-Amerikaner, hat auch gesagt, also wenn es hier um Fußball geht, Fußball-WM und so weiter, also da supportet ihr dann in erster Linie natürlich schon die USA. Er denkt auch auf Englisch, sagt er, aber wenn er natürlich dann mit seinen Coaches und mit der spanischsprachigen Community da unterwegs ist, dann geht da natürlich alles vorrangig erstmal auf Spanisch. Aber das ist ein richtig interessanter Spieler und im Übrigen, also wir haben das mal nachgeschaut, weißt du, wie viele Spieler aktuell US-Amerikaner in den Top 100 sind?
11 oder 12?
17.
17, das ist der Wahnsinn.
Es ist Wahnsinn. Ja, das
geht. Die Breite ist momentan extrem.
Es sind die meisten Spieler, logischerweise, die dort kamen. Es gab natürlich, wir haben dann auch nochmal geschaut, wann waren das mal mehr und so weiter. Natürlich in den 80er Jahren und so weiter, da war fast die Hälfte waren US-Amerikaner zu der Zeit, die in diesen Sphären da gerankt waren. Aber auch für heutige Maßstäbe, das ist schon wirklich irre. Wir sprechen viel über Italiener, wir sprechen viel über Spanier und so weiter, aber es sind die US-Amerikaner. Die sind im Moment in dieser Dichte tatsächlich vorhanden und Emilio Nava ist einer von ihnen. Und er ist im Übrigen auch noch relativ jung. Ja? Er ist erst 24 Jahre alt, kommt einem auch schon ein bisschen vor, als er schon viel, viel länger auf der Tour ist. Und ja, ich glaube, da werden wir auch noch ein bisschen was sehen.
Also, Emilio Nava hat dieses Turnier gewonnen. War es am Ende ein Erfolg, der Neckar Cup in Heilbronn?
Tja, das ist jetzt eine wirklich schwierige Frage, weil tatsächlich das war die 12. Ausgabe. Heilbronn, du hast gesagt Heilbronn, das war die 2. Ausgabe in Bad Rappenau.
Genau.
Heilbronn ist nicht verkehrt, die ATP schreibt auch immer noch Heilbronn, aber es war natürlich 10 Jahre Wahnsinn Heilbronn, danach eben 2 Jahre jetzt in Bad Rappenau. Die Veranstalter haben sich mehr erhofft in puncto Zuschauerzahl. Wir hatten letztes Jahr, als Ignacio Buser das Turnier gewonnen hat, war es fast nur mit Regen versetztes Turnier. Das konnte man nicht als Maßstab hernehmen, aber in diesem Jahr war eigentlich bis auf den ersten Tag war es eigentlich soweit trocken, auch wenn die Vorhersage mal immer ein bisschen schlechter war. Und am Ende haben sich halt die Veranstalter enttäuscht gezeigt, dass eben nicht so viele Zuschauer kamen. Und ja, durch die ganzen Anforderungen, die von allen Seiten kommen, dass es im Endeffekt auch natürlich schwieriger wird, Sponsoren zu generieren. Und das alles führt dazu, dass man Stand jetzt sagen muss, dass die Fortsetzung dieses Turniers zumindest ein großes Fragezeichen dahinter steht. Und also es war so, dass die Veranstalter hinterher also gesagt haben, dass sie eigentlich in den Jahren zuvor immer ein klares Ja gegeben haben, dass es den Neckar Cup im nächsten Jahr wieder geben wird. Und das haben sie in dieser letzten Woche eben nicht geben können. Und das ist natürlich schon, wie ich finde, eine sehr, sehr krasse Geschichte, weil es würde natürlich dazu führen, dass eventuell eben ein weiteres Challenger-Turnier hier verschwinden würde. Und wir haben das oft thematisiert, aber man kann es immer wieder sagen, es war erst das 2. Challenger-Turnier in diesem Jahr in Deutschland. Und wir haben Mitte Juni.
Ja, es ist tatsächlich dramatisch und wir haben ja auch schon mit dem DTB darüber gesprochen, beziehungsweise DTB hatte letztens eine Pressekonferenz, wo auch darüber gesprochen worden ist, dass sie nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt und bis zu einer gewissen Grenze dann Turniere dann auch unterstützen können, aber es ist das A und O. Wer hier alles aus deutscher Sicht gespielt hat bei diesem Turnier, diese Spielmöglichkeiten gibt es halt für die jungen deutschen Spieler nur selten und das muss gegeben sein. Und wenn man sich unterhält darüber, wo bleibt denn der Nachwuchs in Deutschland, dann muss man sich darüber unterhalten, dass sie zu wenig Spielmöglichkeiten hatten. Und wir haben im Moment diese Woche das ATP-Turnier in Stuttgart und da war in der Quali kein einziger deutscher Spieler mit dabei. Da gab es jetzt natürlich auch verschiedene Gründe deswegen, weil zum Beispiel Justin Engel sich verletzt abgemeldet hat, Tom Gensch deswegen als Wildcard reingekommen ist. Aber es gab niemanden, der in dieser Quali in Stuttgart dabei war. Natürlich sagen die, ich bleibe jetzt erstmal auf Sand, mache vielleicht nur die Quali für Wimbledon mit und werde dann wieder auf den Sand zurückkehren. Und trotzdem ist das kein gutes Zeichen, was wir da sehen.
Ja, ich habe nur immer eine Befürchtung an dieser Stelle. Es gibt diese Korrelation zwischen ITF-Challenger-Turnieren und den Erfolgen der Spieler dieser Nationen dann. Ich habe nur die Befürchtung, dass der DTB dann sagen wird, naja, was wollt ihr denn? Wir haben jetzt einen Grand-Slam-Sieger. Wir haben Grand Slam Junioren Champions und darauf verweisen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man sich dann da ein bisschen zurücklehnt und sagt, naja, so eigentlich also.
Na klar.
Nur ist damit noch nicht gesagt, nur weil ich jetzt Junioren Champion bin, dass ich dann auch tatsächlich eben auf dem Pro Circuit mich durchsetzen kann. Und deshalb, ja, das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, dass das halt dann gerne angeführt wird und sagt, ist ja eigentlich alles in Ordnung.
Ja, dass die Erfolge von jemandem wie Alexander Zverev das ganz klar überschattet haben in den letzten Jahren, das ist, glaube ich, auch ganz klar. Und Jan-Lennard Struff, Jannik Hanfmann, die werden nicht jünger. Wir haben im Moment einen weiteren unter 30-Jährigen in den Top 100, das ist Daniel Altmaier. Es muss was passieren, beziehungsweise es muss jetzt, muss dann auch man hofft natürlich dann auf die Schönhaus, McDonalds und Engels dieser Welt, beziehungsweise in Deutschland, aber auch da ist es nicht garantiert, dass sie den Durchbruch schaffen. Und das wird dann vielleicht auch so ein kleines bisschen ein Wettspiel darauf. Und wie gesagt, es braucht Spielmöglichkeiten für die deutschen Spieler. Und wenn das nicht passiert, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn zu wenig Spieler aus Deutschland dann in den Top 100 der Weltrangliste stehen. Ja. Also das Turnier.
Wenn ich das vielleicht noch kurz sagen darf, also es waren auch hier bei der Entry des Neckar Cups waren nicht viele deutsche Spieler drin, weil genau. Die teilweise natürlich gar nicht reingekommen sind. Ne? Und ein paar davon, die du jetzt angesprochen hast, Max Rebeck, der ewig lang verletzt war, der wieder ein gutes Turnier gespielt hat im Übrigen auch. Und Diego De Dura ist über die Next-Gen-Klausel hier reingekommen. Max Schönhaus, wenn ich das noch kurz sagen darf, auch der mit einer Wildcard genauso wie Mika Petkovic. Schönhaus übrigens gutes Turnier gespielt. Erste Runde Hugo Delian geschlagen, was ich eine richtig starke Performance für ihn war. Ja. Hat dann gegen Alejandro Morocanias in 3 Sätzen verloren, war relativ knapp. Hab gedacht, er würde ihn packen. Glaube aber, dass er auch irgendein Wehwehchen irgendwo hatte. Aber vor allem Max Schönhaus ist einer, von dem ich wirklich sehr viel halte.
Ich auch. Also, das war das Turnier in Bad Rappenau. Und falls einer von euch in irgendeiner Weise irgendwas sponsern möchte, soll sich an Bad Rappenau wenden und an das Turnier dort.
Ja, und vor allem wichtig, auch vorbeischauen. Ne? Also bei den Turnieren vorbeischauen. Ne? Also wenn man kann so tolles Tennis sehen. Meistens die natürlich, die hier zuhören, die wissen das. Aber sagt das auch euren Vereinen. Sagt es denen, ruhig zu den ITF-Turnieren auch mal gehen, ruhig zu den Challenger-Turnieren gehen. Man kann wirklich auch was lernen als Spieler. Ne? Man kann sich da wirklich Sachen auch abschauen und man kann es nicht hautnah erleben als dort.
Das war das Turnier in Bad Rappenau. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über einen Ausflug von Florian sprechen nach Osteuropa. Und das war dann etwas aus seiner Bucketlist. Darüber sprechen wir gleich hier in der Challenger Corner, powered by Chip and Charge. Eben war Bad Rappenau das Zentrum unseres Interesses. Jetzt ist es die Hauptstadt der Republik Moldau, Chișinău. Florian, was hat sich geritten, nach Moldau zu fliegen?
Ja, in erster Linie immer der Zeitpunkt. Es hat sich
und Abenteuerlust.
Die Abenteuerlust, ja. Ich bin ja für solche Sachen immer zu haben. Moldawien oder Moldau war da schon immer auf der Liste. Und da gibt es eben jetzt auch seit 2 Jahren dieses Turnier in Chișinău und das hat sich jetzt mit meinem Kalender ganz gut gedeckt. Das war also perfekter Anlass, da mal hinzugehen. Und dazu muss man sagen, es war auch die Einweihung ihres neuen nationalen Tennis-Centers. Also die haben da in einem Neubaukomplex und in einer Region, wo also gerade viele Neubauten auch entstehen, haben die dort eine Halle mit dementsprechenden Hardcourts hingestellt, mit dem gesamten Infrastruktur. Sie haben neue Sandplätze dort entstehen lassen, wo jetzt das Turnier zum ersten Mal ausgetragen wurde. Es wurde nämlich in der Regel sonst immer auf Hartplätzen gespielt, was natürlich jetzt in den Kalender auch nicht wirklich reinpasst und haben das jetzt dann also auf Sand verlegt bei wirklich ganz neuen Plätzen. Die wurden erst dieses Jahr angelegt und hat dort natürlich auch eine dementsprechend große Zeremonie dort gehabt, Eröffnungszeremonie. Radu Albot als der wahrscheinlich bekannteste moldawische Tennisspieler war natürlich vor Ort, aber es waren eben auch da Simona Halep, es waren da auch Martin Del Potro. Also man hat da schon ein bisschen was aufgefahren. Ich glaube, der moldawische Staatspräsident war da. Also es war wirklich da richtig was los an diesem Eröffnungstag und hat es dann dementsprechend gefeiert. Übrigens gibt es auch dort ein Hotel, hat da so ein Ibis-Styles-Hotel, das in Fußnähe, fußläufig dann direkt auch dort erreichbar ist. Also die Infrastruktur ist jetzt wirklich top. Einzige Problem in der Woche war, es war verdammt windig und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass manche Spiele ein bisschen Lotterie waren, aber ansonsten war das ja mal ein sehr interessanter Einblick.
Du hast ihn erwähnt, Radu Albot, der wohl bekannteste moldawische Spieler, der war hier auch bei dem Turnier mit Wildcard am Start, hat in der ersten Runde sogar noch gewonnen gegen Maxime Janvier, profitierte er von der Aufgabe des Franzosen, gewann dann auch noch gegen Timofey Skartov in 3 Sätzen, hat dann noch das Halbfinale erreicht, Entschuldigung, gegen Franco Agamenone, ich hab jetzt nicht weit genug geguckt, und lag dann Cesar Cretu aus Rumänien im Halbfinale, aber Radu Albot hattest du im Interview. Und da hören wir jetzt mal rein.
First of all, what can we expect from today? It's a big day here in Moldova for Moldovan tennis, isn't it?
It's a huge day for Moldovan tennis. Yeah, we never have such an event ever before. So we were expecting something big to happen. And hopefully everybody will enjoy it. The players, and the spectators.
What are your impressions about this new area here?
No, the area is crazy. This National Tennis Center is something unbelievable. The courts are crazy good. I think it's top class. It's like unbelievable facility. Indoors, outdoors, everything is crazy. And yeah, you just cannot watch and enjoy it.
What do you expect from the exhibition match?
Exhibition match, I think it will be fun. We hope some good trick shots from Delpo and from Halep. And yeah, Simone, I think we'll do the best to entertain the crowd, and the same will do Juan Martín.
And about you for the week for the tournament?
Yeah, big week for me playing home. It's interesting. I hope to do well. You know what, at home is always tough to play, but I hope I hold my nerves and have a good matches here.
Perfect. Thanks a lot. Enjoy.
Thank you very much.
Ich gebe zu, ich habe von Radu Albert lange nichts mehr gehört. Der hat früher die Hauptfelder gespielt in den Grand Slams.
Ja, geht glaube ich einigen so, ist inzwischen ja auch 36 Jahre, also letztes Jahr ein bisschen ruhiger angehen.
36?
Na, inzwischen. Mhm. Hat dann glaube ich auch die eine oder andere Verletzung drin gehabt, aber das war halt für ihn natürlich dann nochmal ein Riesenanlass, da sich natürlich auch nochmal präsentieren zu können, aber es ging natürlich hauptsächlich um dieses Event und diese Einweihung, das muss man sich natürlich vorstellen für ein Land für wie Moldawien, das war eines der größten Sportereignisse dort überhaupt, ne? Und dementsprechend muss man das natürlich als Stellenwert so sehen. Und er hat es im Interview auch gesagt, also das für uns ist das natürlich jetzt hier ein Wahnsinnsding. Ne?
Ja.
Ja, ich glaube, dementsprechend sind die da froh und vielleicht sehen wir ihn dann auch irgendwann mal als Coach oder irgendwas auf der Tour.
Davon gehe ich aus, dass wir Radu Albert irgendwann als Coach erleben. Also das ist so ein typischer Spieler, den man dann als Coach die nächsten 10, 15 Jahre sieht. Also Radu Albert hier mit dem Halbfinale. Ein ganz interessanter Spieler, kommt aus einer Nation, die auch nicht unbedingt als Tennisnation in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf sich aufmerksam gemacht hat. Daniil Glinka, der ist nämlich Este und der hat hier die zweite Runde erreicht. Verlor dort gegen Liam Brody, hat in der ersten Runde gegen Stefan Latinovic aus Serbien gewonnen. Und Daniil Glinka ist ein ganz interessanter Spieler und den hattest du auch im Interview. Und in das Interview, da hören wir jetzt mal rein.
Yeah, first of all, congratulations, good start into the tournament. Was windy today, how was it on court?
Yeah, it was quite nice. I had to try to put some balls in the court because it was kind of really tough conditions to play a nice game. So had to be focused throughout the match, had to fight for every point, and happy that I started with the win.
That's a new complex here. What are your impressions? How are the conditions on court in general?
Yeah, the thing what they built, it's awesome. Because I'm half Moldavian, my father's from here, so I'm really happy that they were able to accomplish something like this. And like 5-10 years ago, I could not imagine that here we would have something like this and that they would be making Challenger 100. So I'm really happy about it. Just outdoors, slightly windy, but it's handable and I'm enjoying it.
So you know the region here pretty well?
Yeah. I've been coming here every summer when I was a kid. We have a small house in North Moldova and so it's kind of second homeland to me.
And this is also the case because there were a lot of support for you. We're a bit of the family here.
Yeah, I mean, I have half of the city is my either friends or relatives. So if I would have told to a bit more people that I'm here, I think much more would appear.
Do you have a favorite spot here in Chisinau?
I mean, there are many spots, but usually I hang out in my family's place and I have a couple of nice restaurants with local food. I really like La Placinta chain, so I've been ordering from there every night.
Can you tell us a bit about, in general, about your practice situation? Where are you based? Do you have a coach that travels with you? How does it work?
Yeah, so I have my full-time tennis coach, Kenneth Reisma, and we are mostly on the tour, but if I have a practice week, we're trying to do it in south of France. And it's either in Cannes, in ETC, or just in different small clubs if we are doing by ourselves. But yeah, it's somewhere around south of France.
How would you describe your own game style on court?
I think I'm aggressive baseliner and recently my game became more stable, so it slightly changed, but I think I'm kind of aggressive baseliner and all-court player, something like this. Yeah.
And you have a pretty rare, unique 100 backhand. Was it right from the beginning, or did it change from time? When did you start to play like this?
I remember when I started playing when I was like 4 years old, and I had a forehand and two-hand backhand, but then somehow when I was 5, 6, I started to play with single hand, and yeah, since then I've been playing only like this.
Would you say there's that there is an advantage to play a single hand in the backhand?
I mean, obviously there are some advantages, but I think for modern game, two hands are better, and if I would have to put my kid to play or to teach someone to play, it would be for sure two hands, because single hand is quite tricky and needs lots of practice.
We're almost half part of the season. How would you rate your season so far?
It's been quite stable, of course, with slight ups and downs, but I played a couple of good challenges in the beginning of the year right after Australia. Then it did not went so well, and recently, like a couple of months ago, played few quarters in US, and we're working on many things with my coach and trying to improve, so yeah, I'm looking forward for next tournaments and for improvement.
Was there a reason why you chose to play the US clay swing?
To be honest, I like it slightly more there, because conditions tournament to tournament are more similar. Mm-hmm. There are more consistency in the balls in the organization, and I think it just, once you get used with these conditions, then you can be sure that on the next one it will be kind of the same. You don't have to readjust, and the fact that they're using the same ball, mm-hmm. it's good, because sometimes you can get a hand injury or an elbow injury from changing balls week to week, so this thing can be tricky, and yeah, just in general, like playing in the US.
And you were twice close to qualify for a major at the Grand Slam. Is this the big goal for you?
I don't think that yet we can call it close, because I was in just second round. Well, yeah, of course, obviously. If you ask every player who plays qualifying, who just started doing it, then they would obviously say that, yeah, to be able to play major in the Slam, that's the biggest thing.
And what can you tell us about tennis in Estonia in general? How it is? How is the approach of the sport in this country?
Yeah, we have incredibly nice indoor facilities, because we are only able to play outdoors maybe 2-3 months a year, because it's quite cold and not so nice weather. But yeah, what would be nice if there would be also some challengers, and hopefully ATP one day in Estonia, and I would be super happy to be able to be there and to compete there as well.
I know tennis players are traveling a lot, but when you're off the court, what are your hobbies? What are your interests off the court?
I'm kind of a stable guy, but I follow my routines, all the stretchings, all the nutrition things. But as a hobby, I like playing guitar. Mm-hmm. I like it a lot, and I'm traveling also always with one, and I like flying. I have a pilot license, but recently I was not able to do it too much, but I'm keeping myself current. Maybe after my career I'll be able to do it a bit more.
Okay. And finally, I saw, if it's your account, that you're on Insta right now, but I think that's pretty recent, isn't it?
Can you say that?
I saw that, I saw an Instagram account. Is it yours?
I mean, I have one.
Because it's pretty new, isn't it?
I mean, it's always been there, but I think my wife posted a couple of things. I'm not into it, you know. I'm trying to stick away from it, and I'm not too interested in this, let's put it in that way.
Okay, perfect. And finally, what can we still expect from you here for the rest of the week?
I mean, we will take it match by match, and right now, try to focus on the next one and let's see how it goes.
Perfect. Thanks a lot.
Thank you very much.
Ich hatte gehofft, dass er in irgendeiner Weise sagt, ja, ich bin noch in Estland, ich versuche da dort von vor Ort zu trainieren, aber macht er gar nicht mehr.
Nee, und er hat eben auch diese Verbindung zu Moldawien, was natürlich ich auch nicht wusste, ne? Also dass da Teile der Family herkommen, und ich habe das nur gemerkt, ich habe ihn zum ersten Mal auch tatsächlich bewusst live gesehen, muss ich sagen. Natürlich habe ich ihn öfter mal wahrscheinlich auch gesehen, aber nicht wirklich bewusst, und habe zum ersten Mal mit ihm gesprochen. Und ja, da habe ich dann nur festgestellt, dass bei seinem Match, das er dort gespielt hat, sehr viele Leute da waren. Und das war natürlich ein bisschen komisch, warum sollte jetzt ein Este bei einem moldawischen Turnier so viel Leute vor Ort haben, aber dass er natürlich dann quasi diese Verbindung zu Chișinău hat, hat das dann natürlich aufgeklärt. Und man muss sehen, dass natürlich viele dieser Spieler, das sind ja wirklich auch Traveler selten, deshalb frage ich immer, wo ist eure Base? Ne? Das ist immer so meine Frage, ne? Um eben zu sehen, wo ist so der Mittelpunkt. Und da sucht man sich natürlich schon häufig dann eben auch mal Länder, von wo aus man natürlich auch viel einfach verreisen kann. Ne? Mhm. Und ist dann natürlich dann so, dass dann sich eben natürlich viele in Mitteleuropa und so weiter ansetzen, oder dann, wenn sie aus Amerika kommen, dann vielleicht eben auch zwei Bases haben. Also ja, deshalb, dass man sich dann immer dort ist, wo man ursprünglich vielleicht herkommt oder die Nation, die man vertritt, dann auch dann tatsächlich beheimatet ist, das muss nicht immer so sein.
Er hat letztes Jahr quasi die komplette US-Hartplatz-Tour auf Challenger-Ebene mitgemacht, mit Charlottesville, mit Knoxville, Drummondville. Und dann ist er uns auch noch eins voraus, hat in Noumea gespielt Anfang dieses Jahres, hat bei den Australian Open die Quali mitgespielt. Dort hatte er sich schon, oder konnte er sich schon qualifizieren, beziehungsweise war schon als Qualifikant dabei. Für die French Open hat er sich nicht gemeldet, obwohl er in den Ranking-Regionen war. Das finde ich ein bisschen überraschend, dass er das nicht gemacht hat, aber hat dann auch die US-amerikanische Clay-Tour mitgemacht. Hat er selber auch im Interview darüber gesprochen. Und jetzt hat er in dieser Woche in der Quali in Stuttgart mitgespielt. Auf Rasen hat dort, ist dort Pierre Hugerbert unterlegen. Daniel Glinker, 26 Jahre alt. So langsam aber sicher macht er sich auf Richtung Top 150. Das geht ein bisschen langsamer bei ihm. Die Ergebnisse kommen nicht immer, aber es ist relativ stetig, weil letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, stand er noch auf Platz 400 und jetzt, oder Mitte letzten Jahres auf Platz 400 und ein Jahr später auf Platz 170. Das ist schon mal kein schlechter Schnitt.
Na, absolut nicht. Ich meine, da bin ich dir natürlich weit unterlegen, weil ich weiß, dass du natürlich auf 10 Bildschirmen immer die Karrieren von mindestens 40 Leuten pro Bildschirm verfolgst.
Habe ich das, genau.
Bei mir ist das immer, ich tue mich da ja immer ein bisschen schwer, die Fülle an Spielern da tatsächlich wirklich auch immer im Blick zu haben. Und worauf ich halt hinaus will, ist, man weiß natürlich, man muss das dann immer wieder nachschauen, war der irgendwo mal verletzt und so weiter, das spielt ja alles eine wichtige Rolle. Und da verliert man, oder ich zumindest, dann häufig mal schon den Überblick. Aber für mich ist dann eben auch entscheidend, wie alt ist jemand, wie oft ist jemand verletzt, und mit 26 kommt er jetzt meiner Meinung nach noch ins beste Tennisalter. Also da ist auf jeden Fall die Reise noch nicht zu Ende.
Also Daniel Glinker hier in der zweiten Runde. Ein Spieler, der ein bisschen weiter noch gekommen ist, das ist Stefanos Tsakelaridis. Der ist nämlich Turniersieger dieses Turniers geworden. Und der hat sich hier durchgesetzt in durchgehend zwei Sätzen bis auf das Finale, was er in drei Sätzen gewann. Aber Stefanos Tsakelaridis in der ersten Runde gegen Federico Gomez, dann gegen Alex Martinez, dann gegen Sumit Nagal, dann gegen Gennaro Olivieri und im Finale gegen Cesar Cretu hat er gewonnen. Und er entspringt einer, ich möchte es fast sagen, Tennis-Dynastie. Eine vierköpfige Gruppe von Tsakelaridis in Griechenland, vier Geschwister, Sapfo, die einzelne Schwester, Dimitris, Michalis und Stefanos. Und Stefanos ist der wohl talentierteste, beziehungsweise der, der es im Moment am weitesten geschafft hat. Wenn man in Griechenland über Tennis spricht, spricht man als erstes über Tsitsipas und Sakkari, danach allerdings schon über die Tsakelaridis. Und Stefanos Tsakelaridis hattest du auch im Interview, und da hören wir jetzt dann auch nochmal rein.
It's new conditions here. It's a new court. It's a new complex. How was it on court?
Yeah, I mean, we can tell. I think that is a bit new here. Like organization, like the locals are still a bit inexperienced. And I mean, it's a nice complex, and it has a potential for something great, especially also for Moldova tennis, I guess, which. It's something I feel like they want to grow a lot here. So yeah, I mean, good job from them, and I think by time they will develop the culture and the love to grow all the tennis here.
It's your first time here?
It's my first time here. Yeah, and I also visited the city center yesterday. Very beautiful. I was very happy to see. So happy to be here.
Talking about your career so far, or your season so far, you're sitting on a career high. Would you say that you're playing the best tennis of your career so far?
It's been a good work on the last big couple of years. So I can see it now also on the ranking, moving up, and then on my game. So yeah, I'm happy for that. But still, I mean, there is a long way ahead, and I hope I can keep doing the work and keep staying hungry to go for more and improving. Because for me, it's something I would really love to move up and start playing also the bigger events. Mm-hmm.
Can you tell us a bit about your practice situation? Where you're currently based?
Now I'm training at Piatti Tennis Center in Bordighera. I mean, it's an experienced team, especially with Riccardo Piatti, who's worked with a lot of top players in the past. And yeah, he's someone who is helping me a lot and spending a lot of time with. So yes, we're doing good work, and hopefully this can continue, so we can continue the growth.
How would you describe your own game style? What are your strengths? What are your maybe your weaknesses you still have to work on?
Yeah, I mean, I feel like I believe a lot in my game, like a game that can do a lot of different things and can create a lot of opportunities, you know, to make danger and in the match. But still, there is a lot of work. I would like to keep hitting the ball more, like add more speed in my shots and the serve become more consistent. And then I think putting that work in and getting all the shots more fine-tuned and more aggressive will believe a lot what I can do in the future.
And you won your first challenge tournament. How was the experience?
And that was great. You know, it was a bit unexpected because I was not feeling very well with my game before that week. And then a day before the tournament starts, I changed the racket.
Okay.
I changed my racket and, you know, I click on the first ball. Mm-hmm. And then going on to the tournament, like I had a really good feeling on the first match, you know, being very aggressive. And then I kept the momentum for the whole tournament. I mean, India support was also was great. I enjoyed it there. So, yeah, the feeling was amazing, especially after that that final, you know, coming down 5-2 in the third.
Yes.
So, yeah, very dramatic and amazing memories for me.
Finally, it seems that there is a lot on the move tennis-wise in Greece. There are new tournaments coming up, and the ATP in Athens. How would you describe the current situation concerning tennis in Greece right now?
Yeah, I mean, tennis in Greece is growing a lot, especially the last few years. You know, with the rise of Tsitsipas and Sakari, like popularity rised so much. So a lot of new people started to play tennis, and now there's coming like the efforts from a few different people and places in Greece that want to grow the sport, and it's showing off. New players coming up and more tournaments. So yeah, it's great to have it. You know, it's great to have it. The tennis in Greece was never really developed in the past. So that would be something really nice for Greece.
Perfect. Thanks a lot. All the best.
Thank you very much.
Sapfo Sakellaridis habe ich als erste kennengelernt. Die habe ich irgendwann mal bei einem ITF-Turnier spielen sehen. Die hat einen sehr, sehr lustigen Aufschlag. Keine wirklich orthodoxe oder beziehungsweise normale Aufschlagbewegung. Das war das Einzige, was ich bislang von den Sakellaridis kannte. Aber meine Kollegin Vicky Georgatou aus Griechenland, die spricht dann immer darüber und die freut sich auch, dass Stefanos hier in Wimbledon bei der Quali mit dabei sein wird. Und auch er macht sich so langsam Richtung Top von 150 auf.
Also ich habe ihn zum ersten Mal auch wirklich bewusst live gesehen. Ich habe die erste Runde oder zweite Runde, als ich das Interview aufgenommen habe, dann eben gesehen, dass es eine sehr beeindrucksvolle Performance von ihm war und auch einer eben war, der sich von den äußeren Bedingungen, von dem Wind eben nicht beeindrucken hat lassen. Ne? Also einige sind natürlich ein bisschen nervös geworden, sind ausgerastet und so weiter und die dann natürlich Probleme hatten, sich damit ablenken lassen, die sind auch wirklich nie weit gekommen. Aber er hat das relativ stoisch da gemacht. Ist ja auch ein wichtiger Punkt, neben dem eigentlichen Tennis und ist ja jetzt auch, so wie ich es verstanden habe, eben seit einiger Zeit an der Piatti Tennis Academy, war ja, glaube ich, auch vorher mit Tsitsipas involviert. Zumindest habe ich das gelesen. Weiß ich nicht, da bist du vielleicht besser informiert.
Sind alle irgendwie mit Tsitsipas involviert.
Ja, wahrscheinlich. Griechenland. Genau, ja. Und ja, aber er sich wegen eben verabschiedet hat und jetzt da in Italien ist, dort eben auch, ja, bessere Trainingsmöglichkeiten eben an sich sieht. Und es tut sich ja auch was in Griechenland, muss man auch sagen. Wir haben das auch schon mal thematisiert. Auch dort finden ja inzwischen auch hier von Tsitsipas tatsächlich eben auch Turniere, die dort veranstaltet werden, auch wenn es nur so ATP Challenger 50 in Anführungszeichen sind, aber auch dort gibt es überhaupt wieder welche. Ne? Da gab es ja auch jahrelang, jahrzehntelang gab es ja da gar nichts. Und auch das kommt jetzt wieder, wird ja unter anderem da an dem alten olympischen Stadion auch wieder gespielt und dort wieder ein Challenger-Turnier ausgetragen. Gibt, glaube ich, auch noch ein WTA-Turnier, was da ausgetragen wird. Also ja, da ist was in Bewegung. Und deshalb ist er dann wahrscheinlich einer, der dann zumindest da mal in die Fußstapfen treten kann, zumindest als Vertreter nach Zachary und hier Tsitsipas.
Also Stefanos Tsakalaridis hat dieses Turnier gewonnen. 6-7, 6-3, 6-3 gegen Cesar Cretu. Das war die Moldova Open in Chișinău in der Republik Moldau. Das war's auch mit dieser Ausgabe. Wohin geht's für dich als nächstes?
Ja, eigentlich wollte ich noch ein Grasgasspiel geben in Stuttgart.
Aber?
Das kommt jetzt ein bisschen aufs Wetter drauf an, weil ich habe tatsächlich nur noch mehr am Samstag Zeit, aber es soll am Samstag ganz gut aussehen. Demnach steht wohl Stuttgart noch auf dem Programm.
Und dann sehen wir beiden uns in Wimbledon wieder.
Wir sehen uns in Wimbledon, genau. Wir müssen Erdbeeren essen.
Genau, wir müssen Erdbeeren essen und Pimps trinken. Das ist ganz wichtig. Das war's mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt tennistotalk.com auf Instagram, Blue Sky, Facebook, auf überall, Twitter auch noch. Folgt Chip and Charge auf Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das Projekt finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.